Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer willkommen an einem Tag, an dem kein sportliches Ergebnis die Sportberichterstattung bestimmt hat, sondern eine aktuelle Studie zu sexualisierter Gewalt im Sport in Deutschland, veröffentlicht von der Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Eine Studie, die bisher einzigartig ist. 72 Betroffene aus dem Sport haben dafür in ausführlichen Gesprächen ihre Geschichten erzählt. Andrea Schildke berichtet für uns über die Ergebnisse und lässt in ihrem Beitrag als erstes Studienleiterin Bettina Rulofs zu Wort kommen.
Es sind schwerwiegende Übergriffe, die dort stattgefunden haben. Es geht um sexualisierte Gewalt in Form von Vergewaltigung und meistens auch mehrfach oder über längere Zeiträume, manchmal eben auch bis hin zu Jahren.
So Studienleiterin Bettina Rulofs. 72 Betroffene, überwiegend Frauen, haben der Kommission ihre Geschichte erzählt. Sie waren zur Tatzeit im Durchschnitt 11 Jahre alt. Viele schildern, dass sie keine Unterstützung bekommen haben, wenn sie sich jemandem anvertraut haben. Im Gegenteil, es wurde ihnen nicht geglaubt. Die Geschichten der Betroffenen
zeigen ein Bild, das überhaupt nicht passen mag zu unseren allgegenwärtigen Vorstellungen vom gesunden, fairen und schönen Sport. Im Gegenteil, Betroffene von sexualisierter Gewalt haben lebenslängliche Schäden für ihre Gesundheit aus dem Sport mitgenommen und erzählen deshalb eine ganz andere Geschichte über den Sport, als es normalerweise der Fall ist.
Um den Sport sicherer zu machen, müsse zu Beginn die Aufarbeitung stehen, so Angela Marquardt vom Betroffenenrat der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Und dann sollten Maßnahmen umgesetzt werden, die die Betroffenen in der Studie eingefordert hätten.
Kein Trainer, keine Trainerin sollte mit einer Gruppe alleine sein. Warum nicht grundsätzlich das Vier-Augen-Prinzip? Niemand sollte in eine Umkleidekabine gehen, ohne anzuklopfen. Niemand sollte in eine Dusche reinlaufen, selbst wenn er nur kurz miteinander irgendwie was besprechen will. Das sind alles so kleine Verhaltensweisen, die zu einem Umdenken führen können, aber auch zu einem Mentalitätswandel im Sport, der dringend nötig ist.
Dazu brauche es unabhängige Unterstützung von außen, sagt Studienleiterin Bettina Rulofs. Es geht um das geplante unabhängige Zentrum für Safe Sport. Das solle unter anderem Betroffene unterstützen, aber auch eine Stelle sein, die eingreift.
Die hier also wirklich aufklärt und aufdeckt, wenn dort Gewalt stattfindet und die auch in der Lage ist, zum Beispiel Lizenzen zu entziehen, damit Trainer beispielsweise nicht weiterhin ihrer Tätigkeit nachgehen.
Die Finanzierung eines solchen Zentrums müsse von der Politik kommen, so Heiner Kolb von der Aufarbeitungskommission. Aber der Sport dürfe sich hier keinesfalls aus der Verantwortung ziehen.
Dieses Zentrum lebt davon, dass auch der organisierte Sport sein Commitment zeigt. Und wenn er sich da raushält und sagt, das soll doch bitte schön der Staat machen, dann wäre das ein Armutszeugnis und das sollte auf keinen Fall akzeptiert werden.
Die heute veröffentlichte Studie kann die Forderungen an den Sport untermauern.
Die aktuellen Sportergebnisse, die stehen heute in der Berichterstattung entsprechend weiter hinten, aber wir schauen natürlich trotzdem drauf. Im Handball ging es für das Team der SG Flensburg-Handewitt um den Einzug in die Gruppenphase der European League und mit einem klaren Sieg hat Flensburg das Ziel so gut wie sicher erreicht. Rudi Dautwitz.
Drei Tage nach der ersten Saisonniederlage bei den Rhein-Neckar-Löwen war das Team aus Kwidzyn der perfekte Aufbaugegner. Flensburg hatte von Anfang an keine Mühe gegen die völlig überforderten Polen, die schon nach wenigen Minuten einem 1:6 Rückstand hinterherliefen. Zur Pause führte der Bundesliga-Siebte bereits mit 21:12, am Ende hieß es sogar 39:25. Mit je 6 Treffern waren Einarsson, Hansen und Jakobsen die besten Torschützen für die SG, die in 6 Tagen MMTS Kwidzyn zum Rückspiel in Flensburg erwartet. Doch zuvor steht mit dem Bundesliga-Duell am Sonnabend gegen Meister Magdeburg den Flensburger noch eine ganz schwere Aufgabe bevor.
Im European League-Duell der beiden Bundesligisten Göppingen und Lemgo-Lippe gab es noch keine Vorentscheidung. Göppingen gewann mit 28:24. Spiele der iranischen Fußballnationalmannschaft sind gerade auch eine sehr politische Angelegenheit. Denn auch Fans und einige Spieler haben inzwischen gegen das iranische Regime protestiert. Der aktuelle Auslöser ist der Fall von Mahsa Amini, die in Teheran in Haft ums Leben gekommen ist. Momentan ist die iranische Nationalmannschaft in Österreich und absolviert Testspiele für die Fußball-WM. An diesem Dienstagnachmittag war das Testspiel gegen den Senegal von Protesten begleitet und die Spieler des Iran haben während der Hymne vor dem Spiel symbolisch ihre Trikots mit schwarzen Jacken bedeckt. Unser Österreich-Korrespondent Oliver Schosch war vor Ort.
Die Motion Invest Arena im Wiener Vorort Maria Enzersdorf. Vor dem kleinen Stadion haben sich etwa 50 Iraner versammelt mit Lautsprecherboxen. Sie tragen T-Shirts und halten in den Händen Plakate mit dem Bild der getöteten Mahsa Amini. Sie skandieren auf Persisch und auf Deutsch: Mullahs sind Terroristen, Mullahs sind Faschisten, Mord, Terror, Hinrichtung, islamische Regierung. Die Demonstranten wollten eigentlich auch ins Stadion zum Spiel Iran gegen Senegal, erzählen Hamid Ibrahimi und Shadi Kagani. Beide sind vor 13 Jahren im Zuge der grünen Bewegung aus dem Iran geflohen und leben jetzt in Wien. Sie sagen, dass sie keine Tickets bekommen haben.
Wir haben viel versucht, wir haben viele E-Mails, wir haben viel Anruf, aber wir haben keine Antwort bekommen.
Es wurde nur 100 Tickets an die Botschafter zugeschickt und die normalen Iraner dürfen nicht reingehen, weil es ist natürlich so, dass wir demonstrieren werden.
Aber immerhin seien sie hier vor dem Stadion laut hörbar, um auf den Tod von Mahsa Amini aufmerksam zu machen.
Eine 22-jährige junge Frau auf eine Reise in Teheran und die Zitenpolizei, die hat sie getötet.
Es wird fast jedes Jahr Leute umgebracht, weil die nicht richtige Kopftuch tragen und so. Das ist jetzt ein Symbol geworden, weil sie vor einer Woche gestorben ist. Sie war in Teheran für Urlaub eigentlich.
Das Spiel wird angepfiffen vor nahezu leeren Rängen. Nur vereinzelte Zuschauer wurden reingelassen, darunter ein paar Senegal-Fans. Die iranischen Demonstranten versammeln sich direkt vor dem Stadionzaun und beginnen zu schreien. Ihr habt keine Ehre, rufen sie den Spielern zu.
Schauen Sie, meine Hände zittern jetzt, weil es ist wirklich, ich weiß nicht, wie ich meine Gefühle ausdrücken soll. Ich kann verstehen, dass sie Angst haben, weil die auch im Iran leben und so, die Familie sind dort. Aber es gibt auch viele Fußballer, die einfach den Rücktritt bekannt gegeben haben.
Doch es gab auch ein paar noch aktuelle Spieler, die die Proteste unterstützt haben. Wahid Amiri von Persepolis Teheran und Sardar Azmoun von Bayer Leverkusen hatten sich kritisch auf Instagram geäußert. Sardar Azmoun färbte sein Titelbild schwarz. Er schrieb: Ich kann es nicht länger ertragen. Es sei für ihn die größte Strafe, wenn er aus dem Nationalteam geworfen werde, aber das sei ein kleiner Preis im Vergleich zu jeder einzelnen Strähne des Haars iranischer Frauen, so Azmoun. Schande über euch, ihr tötet leichtfertig, lang leben die iranischen Frauen, schrieb Azmoun. Das ist mittlerweile gelöscht, sein Instagram-Account mit knapp 5 Millionen Followern ist blockiert. Offenbar war der Druck auf den Spieler groß. Das iranische Regime kann politischen Ärger auf der ganz großen Bühne nicht gebrauchen. Die WM in Katar beginnt in knapp 2 Monaten.
Und bei diesem 1:1 hat das Tor für die iranische Mannschaft genau der erwähnte Leverkusener Stürmer Sardar Azmoun gemacht. Im vergangenen Jahr ist der letzte noch lebende Spieler aus der Fußball-Weltmeistermannschaft von 1954 gestorben, Horst Eckel. In seinem Nachlass gibt es einige wertvolle Relikte aus seiner Zeit als aktiver Fußballer. Einiges aus diesem Nachlass soll jetzt versteigert werden. Tochter Dagmar Eckel braucht Geld für die Pflegekosten ihrer Mutter. Thomas Bareis berichtet.
Ich habe viel mit Papa drüber gesprochen und dann hat er gesagt: Dagmar, die Mama geht mir über alles. Du hast sowohl mir wie auch der Mama versprochen, uns nicht in ein Pflegeheim zu geben, sondern dich um uns zu kümmern. Und diesen Wunsch möchte ich ihr erfüllen und das Versprechen meinem Vater gegenüber. Und er hat auch gesagt: Gegenstände sind Gegenstände, aber deine Mama bedeutet mir alles.
Über 500 Einzelstücke stehen zur Versteigerung an. Darunter auch der vollständige Dress, den Horst Eckel damals im Endspiel in Bern gegen Ungarn trug. Auch die Siegermedaille, von der insgesamt nur 13 Exemplare ausgegeben wurden, wird zur Versteigerungsmasse gehören. Ihre Eltern waren 64 Jahre verheiratet. Dagmar Eckel weiß ganz genau, dass nicht jeder FCK-Fan diese Versteigerung gutheißen wird.
Ach, wissen Sie, Kritiker gab es immer und wird es immer geben, egal was ich tue. Also es geht mir nie ums Geld und jeder, der mich kennt, der weiß ganz genau, dass meine Eltern für mich immer im Vordergrund standen. Ich selbst nehme mich da wirklich zurück und das Geld, alles Geld, das jetzt dabei eingenommen wird, geht zu meiner Mama. Meine Mama ist die Erbin.
Der goldene Meisterring, die Boxhandschuhe und auch Liebesbriefe, die Horst Eckel an Hannelore geschrieben hatte, bleiben im Besitz der Familie. Dagmar Eckel hofft, dass sich ein Käufer findet, der die Sammlung komplett übernimmt und öffentlich zugänglich macht. 280.000 Euro werden laut Mitteilung des Auktionshauses als Startpreis aufgerufen werden.
Das war ein Beitrag von Thomas Bareis und damit geht Sport aktuell heute zu Ende an diesem Dienstag. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Radioabend. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Tschüss.